Podcast Spuren zum Selbst, Folge 15. Bin ich der, von dem ich glaube, der ich bin? Mein Name ist Stefan Pröller. Ich lebe, arbeite und schreibe am Bodensee. Wie du weißt, stelle ich mir viele Fragen und ich stelle mich auch in Frage. Dich auch, nicht wahr? Du bist mir schon einige Folgen lang gefolgt und du siehst, wie ich experimentiere. Mit längeren Folgen, auch mit kürzeren. Du siehst, wie ich nachdenke und du siehst, wie ich immer wieder auf Fragen stoße. Manche ähneln sich, manche sind auch neu. Eine Frage, die mich von Anfang an umgetrieben hat, ist die Frage, wer ich bin, wer ich war und zu wem ich wurde. Und dann auch die Frage, wer bin ich wirklich? Damit und darüber möchte ich heute mit Anja Warnecke sprechen. Bitte, Anja, stell dich einmal kurz vor.
Hallo, lieber Stefan. Ich danke dir sehr für die Einladung heute zu dem Podcast. Ja, wie du eben schon gesagt hast, mein Name ist Anja Warnecke-Bie. Ich lebe und arbeite in Frankfurt am Main und ich bin Coach für Traumaintegration. Das heißt, ich begleite Menschen traumasensibel und körperorientiert auf ihrem Weg zurück zu mehr Selbstanbindung, innerer Sicherheit und Nervensystemregulation.
Du hast ja auch einen Weg hinter dir, warum du das jetzt tust. Willst du mal kurz erklären, wie dein Weg dorthin, wo du heute stehst, aussah?
Ja, ich versuche das mal kurz zu umreißen. Natürlich ist es ein langer Weg. Begonnen hat es eigentlich, würde ich mal sagen, damit, dass ich in meiner Kindheit sehr viel Entwicklungstrauma erfahren habe und ja, dann relativ früh auf der Suche war nach Antworten und nach Lösungen, um mich selbst besser zu verstehen, um besser zu verstehen, was so um mich herum passiert ist. Und ja, da war ich auf der Suche und habe vieles ausprobiert. Und bin letztendlich vor ein paar Jahren tatsächlich erst auf das Thema Trauma gestoßen. Und das war so das fehlende Puzzlestückchen für mich. Und diesen Weg, den habe ich dann aufgegriffen. Und der hat mich dann hierher geführt, wo ich heute stehe.
Du benutzt hier einen Begriff Entwicklungstrauma. Ich habe bis jetzt ja gar nicht über Traumata gesprochen. Ich habe immer über meinen Weg gesprochen, warum oder aus welchem Grund heraus ich mich so entwickelt habe, wie ich geworden bin. Erklär mal bitte, was das für dich bedeutet, so ein Entwicklungstrauma.
Ja, also vielleicht sage ich erst mal ein paar Worte darüber, generell über Trauma, denn dieser Begriff, der ist für die meisten ja verbunden mit schrecklichen, einmaligen Erlebnissen, ein Schocktrauma, ein sogenanntes, also ein Naturereignis zum Beispiel, Krieg könnte eine solche sein, sexuelle Gewalt oder Dinge. Und im Gegensatz dazu ist ein Entwicklungstrauma etwas, was, sage ich mal, wenn man eine einzelne Situation beschreiben würde, das Ganze gar nicht so dramatisch erscheinen mag, es aber, wenn einem Kind, weil Entwicklungstraumata entstehen in der Regel oder am häufigsten in der Kindheit, das widerfährt und über einen längeren Zeitraum, dann prägt das einfach unser Nervensystem. Das heißt, wenn ein Kind unzuverlässig oder zu wenig die eigenen Bedürfnisse erfüllt bekommt oder gesehen wird, sehr häufig mit leichten oder auch stärkeren Abwertungen zu kämpfen hat, dann entwickelt sich daraus ein Nervensystem, was anders geprägt ist als das von jemandem, der ja in guten Verhältnissen, obwohl das ein komischer Begriff ist, aber ich wähle ihn jetzt einfach mal, groß wird.
Ja, nochmal, also Trauma, weil Trauma ist es ja eigentlich eine Form von Verletzung, wenn du als Arzt ja traumatisch, du hast einen Unfall, dann hast du ein Trauma zum Beispiel. Das ist dann, also muss ich mir vorstellen, eine psychische Verletzung, die dich so geprägt hat, dass dann dein Nervensystem sich in der Folge verändert hat. Das kann ich da so verstehen.
Ja, genau. Also es ist wie eine emotionale, psychische Verletzung. Und wir kommen ja auf die Welt mit einer Unmenge an noch unverknüpften Nervenzellen. Und diese, die Synapsen, die sich dann im Laufe des Lebens bilden, die werden maßgeblich eben in den ersten Lebensjahren geknüpft. Und je nachdem, in welchen Umständen ich da zu Hause bin, hat mein Nervensystem eher generelle Unsicherheit im Inneren oder auch im Äußeren erlebt oder ganz viel Sicherheit. Und das ist dann sozusagen meine Grundeinstellung. Ja, das heißt, Menschen, die Trauma erlebt haben, egal jetzt, ob einmalig oder auch über einen längeren Zeitraum, deren Nervensystem sucht immer nach Gefahr. Wohingegen Menschen, die denen kein Trauma widerfahren ist, mehr in Sicherheit sind. Das heißt, sie nehmen erstmal bewusst und auch unbewusst eher Signale der Sicherheit wahr.
Ja, das heißt, dann, wenn man das, ich versuche das zu übersetzen und zu verstehen. Das heißt, dann bist du in einer Form der emotionalen Unsicherheit aufgewachsen und diese Unsicherheit hat dich so geprägt, dass du in deinem weiteren Weg, im Lebensweg sozusagen, dann auch immer auf der Ausschau warst nach irgendwelchen Faktoren, die dich beeinträchtigen und die dann so eine Art Reaktionsmechanismus auslösen könnten. Ist es richtig so?
Ja, das ist richtig. Aber wichtig ist es auch zu betonen, dass der überwiegende Teil davon in unserem Unterbewusstsein sich abspielt. Weil überhaupt all das, was in unserem Körper geschieht, auch in unserem Nervensystem geschieht, wird zu 80% von unserem Unterbewusstsein gesteuert. Das heißt, das war mir persönlich überhaupt nicht so klar. Ich habe dann gelernt, mit der Situation, mit dem, wie ich groß geworden bin, den Bedingungen irgendwie zurechtzukommen. Man hat ja als Kind gar keine andere Wahl. Also ich kann ja nicht sagen, streitet euch mal jetzt nicht oder zu meinen Eltern. Ne, das Kind ist ja quasi erstmal völlig abhängig von den Bezugspersonen, was ja in der Regel die Eltern sind.
Du sagst, es war dir also gar nicht bewusst. Das ist ja ein wichtiges Thema, wenn wir auf dem Weg zu uns selber sind, dass man sich in Frage stellt und reflektiert auch dabei. Das geht da über Reflexionsprozesse. Und wie hast dann du gespürt, das vermute ich mal jetzt, dass dein Verhalten, dass du da oder deine Befindlichkeit von irgendwelchen Traumata geprägt war?
Naja, also wie gesagt, dass mein Erleben und so wie ich bin, sehr stark von Trauma geprägt wurde, habe ich ja tatsächlich erst ziemlich spät in meinem Leben erfahren. Es war aber tatsächlich, als ich darauf gestoßen bin, war das wie so, ja genau, das habe ich die ganze Zeit gespürt und gewusst, aber ich hatte das Gefühl, wenn ich das jemandem erzählen würde, niemand versteht mich und deswegen habe ich es nicht gesagt. Aber es war wie eine Offenbarung, sage ich mal, als ich auf das Thema gestoßen bin, weil ich plötzlich Erklärungen dafür gefunden habe, warum ich so fühle, wie ich fühle. Ich konnte
das heißt,
mir vieles nicht erklären.
Wenn man mal so sagt, du bist dir ein bisschen näher gekommen oder du hast entdeckt, warum du so bist, wie du bist.
Genau, und eigentlich bin ich immer noch auf dem Weg, denn ja, ich denke, so ein Entwicklungsprozess, der hört im Grunde auch nie auf, aber ich würde sagen, ich komme mir immer näher und vor allen Dingen habe ich auch im Laufe des Prozesses festgestellt, dass ich gar nicht so mit mir verbunden war. Das heißt, es gab so einen Kopf, der gedacht hat, und es gab einen Körper, der halt da war. Und das, was halt in meinem Körper auch gespeichert war, weil Trauma wird im Körper gespeichert, das war nicht so, nicht kohärent, irgendwie nicht verbunden. Na, also ich habe manchmal mich innerlich komisch gefühlt, unwohl gefühlt und konnte im Außen eigentlich gar keinen Grund dafür finden. Und mit dem Wissen über Trauma habe ich dann plötzlich verstehen gelernt, warum ich so reagiere, warum ich so fühle, warum ich so bin, wie ich bin letztlich.
Ja, also was ich sehr schön finde, was du gesagt hast, was man wirklich auf der Zunge zergehen lassen sollte, ich komme mir immer näher. Man muss mal schauen, was es bedeutet. Das heißt ja, dass du dir irgendwo vorher, du dir ja nicht begegnet bist, ja, wie wenn man auf einem Weg ist. Das ist ja das ein altes Bild letztendlich aus anderen Kulturen, aus Buddhismus vielleicht auch, dass man auf einem Weg unterwegs ist und man trifft sich irgendwann.
Ja, wobei ich nicht sagen würde, dass ich gar nicht so mich verstanden habe, sondern es gab Anteile in mir, die ich nicht verstanden habe, weil es gab durchaus in meinem Leben schöne Phasen und Dinge, wo ich sehr glücklich mich gefühlt habe oder wo es mir gut ging. Aber eben daneben auch diese Anteile, die eben nicht integriert waren, also etwas isoliert, muss man die sich auch wirklich vorstellen. Und immer wenn die durch irgendetwas angetriggert worden sind, dann ging es mir halt nicht gut. Und dann kamen die Fragezeichen, warum ist das jetzt so? Wo kommt das denn her? Und was kann ich denn tun? Und da habe ich eben mein Leben lang bis vor ein paar Jahren nicht ganz vergeblich. Also ich habe viele Dinge auch gefunden, die mich selbst weitergebracht haben, die mir geholfen haben, die mich haben wachsen lassen. Aber letztlich wirklich, war das Thema Trauma für mich nochmal wirklich ein sogenannter Game Changer, wie man so schön sagt.
Ja, es geht ja auch, wie du auch gesagt hast, es geht ja um die Verbindung zu sich selbst. Und das hört sich ja ein bisschen abstrakt an, weil da müsste man fragen, was ist das genau konkret, zu dem du eine Verbindung suchst? Wir haben ja heutzutage diesen Begriff von dem inneren Kind. Dann wie würdest du das beschreiben, eine Verbindung zu sich selbst bekommen?
Da muss ich kurz nachdenken, wie ich das jetzt am einfachsten formulieren kann. Also ich glaube, wenn man so ein Gefühl hat, hier und jetzt zu sein und sich alles irgendwie stimmig anfühlt, vielleicht sogar manchmal wie im Flow anfühlt. Ich glaube, in solchen Momenten ist man mit sich verbunden. Das heißt, man empfindet in seinem Körper irgendwelche angenehmen Empfindungen und kann die in der Regel dann auch benennen. Also man fragt sich ja gegenseitig, wie geht es dir? Und dann sagt man, ja, mir geht's gut. Wenn man dann aber nachhakt und fragt, ja, woran merkst du das denn, dass es dir gut geht? Da kommen wir dann plötzlich so auf den Körper, ja. Und das ist etwas, was man auch, also ich musste es üben. Mir war das gar nicht so bewusst. Ich konnte das nicht benennen. So als ob mein Kopf, mein Denken und mein Körper irgendwie so zwei getrennte Einheiten waren. Und,
ich verstehe. Entschuldigung, dass ich dich unterbreche,
ja.
Weil du bist ja ein sehr gebildeter Mensch. Wir haben uns ja schon, wir kennen uns seit ziemlich vielen Jahren. Ich habe dich in meiner Praxis kennengelernt, wenn ich es mal so kurz sage, über deine Mutter. Und du bist ja eigentlich Sinologin. Also du hast dich mit China beschäftigt und du sprichst ja auch wahrscheinlich mindestens eine chinesische Sprache, vermute ich, oder?
Ja, eine reicht, oder?
Ich weiß das nicht.
Genau, also ich spreche Hochchinesisch, das, was hier meistens als Mandarin-Chinesisch bezeichnet wird. Genau, ja.
Ja, und das, was ich damit sagen will, um eine Verbindung mit sich selbst zu bekommen, muss man nicht unbedingt einen besonders weit entwickelten Intellekt oder Begabung oder sonst irgendetwas haben oder viele Studiengänge besucht haben, sondern man muss einfach, das ist vielleicht ein Thema, was mit Gefühl zusammenhängt, man muss sich selber spüren können und ein Gefühl für sich selber entwickeln.
Ja. Genau, das ist richtig, was du sagst. Und bei mir ist der Weg aber, glaube ich, so gewesen, also ich möchte jetzt auch gar nicht über das Intellektuelle sprechen, aber ich glaube, mich hat es auch zu dem Studium der Sinologie geführt und letztendlich auch nach China, wo ich 2 Jahre gelebt habe, weil ich mal ganz weit weg wollte von zu Hause, also nicht weg von mir. Weil in China bin ich mir tatsächlich sehr viel näher gekommen, weil die äußeren Umstände, unter denen ich zum Teil sehr stark gelitten habe, die hatten eigentlich wenig mit mir selbst zu tun. Also ich hatte die Auswirkungen davon zu spüren und mir hat es unglaublich gut getan, mal ganz weit weg zu sein für mich und meinen eigenen Bedürfnissen viel, viel näher kommen zu können.
Das heißt, das ist interessant, das hört man bei vielen, man muss von zu Hause weggehen, um sich selbst zu finden.
Ja, in meinem Fall war es so, weil meine Mutter da auch sehr gluckenhaft war auf der einen Seite, auf der anderen Seite hat sie leider meine Bedürfnisse zum Teil überhaupt nicht wahrgenommen, manchmal auch mit Füßen getreten. Und selbst in China war ich nicht ganz losgelöst von ihr, weil sie immer wieder anrief. Aber ja, es war weit genug weg, sodass ich da wirklich mich sehr wohlgefühlt habe. Also obwohl es so eine fremde Kultur war und es natürlich auch erst eine Weile gebraucht hat, bis ich dort richtig angekommen war. Aber also das war bis zu diesem Zeitpunkt war das die glücklichste Zeit meines Lebens, weil ich einfach ich sein konnte.
Einfach ich. Und darum geht's ja letztendlich auch. Deswegen haben wir uns ja eigentlich vereinbart, kann man ganz kurz fassen, einfach ich sein. Und dann ist die Frage, einfach ich, ja, wer bin ich, einfach ich? Und darauf hast du mich ja auch gebracht. Es gibt einen Begriff, der heißt authentisches Ich. Das darfst du vielleicht noch mal kurz erklären, was das bedeutet.
Das mache ich gerne. Ich würde aber gerne noch einen weiteren Begriff ins Spiel bringen, auf den das Ganze dann noch mal aufsetzt. Also ich bin überzeugt davon, dass jeder einen Wesenskern besitzt, mit dem er auf die Welt kommt. Also das ist sozusagen die Prädisposition. Genau, damit kommen wir auf die Welt und dann wachsen wir, entwickeln uns und dann kommt eben all das, was uns prägt, noch hinzu. Und wenn das alles sehr stimmig ist, also alle diese Anteile, die dann so entstehen, weil wir nehmen ja unterschiedliche Rollen im Leben, also auch als Kind, ne? Kind zu sein, dann ist man Freundin oder Freund, man ist Schülerin und vieles, vieles mehr. Genau, und wenn das alles ganz stimmig ist und zueinander passt, also kohärent ist, dann ist das für mich das authentische Ich.
Mhm. Du hast mir gesagt, wenn ich nochmal auf meine Situation zurückgehe, ich habe diese Geschichte am Anfang. Bin ich Maulwurf oder nicht oder will ich das sein, ja? Und dann sage ich, ich bin eigentlich zum Adler geworden. Und das diskutiere ich in diesem Buch Spuren zum Selbst. Und dann auf der Hälfte des Buches auf einmal entdecke ich dann, Mensch, eigentlich bin ich doch Maulwurf, indem ich dann merke, dass manche Eigenschaften des Maulwurfs anders positiv für mich sein könnten, was ich aber noch nicht entdeckt oder gespürt habe, dass Aspekte meines Seins, nämlich das Grabende und unter der Erde Suchende und Spürende. Der Adler ist ja etwas, was über in eine Perspektive, neue Perspektiven entwickelt, aber der Maulwurf ist ja jemand, der spürt, eigentlich im Dunkeln, ohne zu sehen. Und da war die Diskussion zwischen uns beiden, war ich das schon immer oder ist etwas Neues entstanden? Oder das ist das Thema Transformation eigentlich.
Genau. Ja, deswegen stelle ich dir gerne die Frage nochmal, warst du schon immer Maulwurf? Bist du als Maulwurf auf die Welt gekommen?
Siehst du, und das Spannende ist, wenn man reflektiert, und deswegen würde ich alle einladen zu reflektieren, da kann ich ganz eindeutig sagen, ich weiß es nicht mehr. Das heißt, wenn wir nachdenken, wir entwickeln uns weiter, wir haben Facetten von uns, die wir entdecken, aber meine Erfahrung ist, je mehr wir uns entwickeln, in meinem Fall ist es jetzt so, habe ich den Eindruck, es gibt mehr Facetten, die ich freudig annehmen kann.
Ja, und es kann ja auch sein, also dass du sowohl Maulwurf bist als auch Adler. Oder dass du Aspekte des Maulwurfes bist und Aspekte des Adlers. Und das kann ja auch wieder ein... Also ich würde es immer mit Anteilen benennen, also jeweils Anteile von dir und vielleicht, als du gedacht hast, du möchtest zum Adler werden oder zum Adler geworden bist, war es vielleicht, weil du Aspekte des Maulwurfes abgelehnt hast, unbewusst.
Ich denke, jeder von uns lehnt ja Anteile von sich ab. Das ist ja die Sache, dass wir ja von den Eltern Anteile mitbekommen haben. Und viele Dinge, die wir mitbekommen, wir müssen uns ja abgrenzen, können wir nicht so einfach eins zu eins integrieren, um ein authentischer Mensch zu sein, oder?
Also ich glaube... Also ich würde sagen, das Wort würde ich nicht wählen, sondern wir dürfen es annehmen, denn alles, was wir nicht annehmen, ist ja, mit dem stehen wir im Kampf.
Genau.
Und das raubt sehr viel Energie. Das heißt, wenn es gelingt, sich wirklich nach und nach immer wohlwollender zu begegnen und auch das anzunehmen, was vielleicht nicht so ist, wie wir uns das wünschen, das ist der Moment, das ist fast magisch, in dem Moment, wo wir es wirklich in unserem Inneren spüren und sagen, okay, es ist jetzt so, wie es ist. Ich bin aktuell so, wie ich bin. In dem Moment kann ein Transformationsprozess beginnen, der vorher nicht möglich ist, weil alles, was wogegen wir kämpfen, kämpft im Gegensatz dazu, ich bin aber da. Du kannst mich nicht wegdenken oder wegreden. Ich bin nun mal da. Und wenn wir es aber wirklich annehmen können, dann können wir zu immer mehr innerem Frieden kommen. Und dann ist das ein Anteil in uns. Aber der wird viel ruhiger. Der wird viel, viel ruhiger und kommt auch nicht mehr so zum Tragen, weil der muss sich gar nicht mehr melden. Weil der darf einfach da sein.
Das heißt, kann man Selbstakzeptanz?
Ja, auf alle Fälle. Und das ist gar nicht so einfach. Also ich wünschte, es wäre so einfach. Ich habe immer noch ich stelle mir das immer so ein bisschen vor wie so Schichten. Ja. Und ich stoße immer noch auf tiefere Schichten, wo auch noch sehr viel Verletzung bei mir da ist. Und es ist manchmal nicht so einfach. Aber diese Also immer wieder mich selbst wohlwollend daran zu erinnern, das so zu akzeptieren für den Moment, dass es so ist und dass es jetzt einfach da sein darf, das hilft so unglaublich. Und das ist entlastend. Also das habe ich auch gemerkt bei Klienten, die ich begleitet habe, dass das unglaublich entlastend ist.
Ja.
Und letztendlich, wenn ich das noch ergänzen darf,
ja,
weißt du, wir haben ja oft so innere Dialoge und viele von uns kennen das, dass wir manchmal ganz schön hart mit uns selbst umgehen. Also egal, ob es Gedanken sind oder Worte, die wir im Kopf haben. Und wenn wir uns immer wieder daran erinnern, wie würde ich mir denn wünschen, dass jemand mit mir umgeht und mit mir redet und nach immer mehr lernen, selbst mit uns so umzugehen, dann kommen wir immer mehr in den Frieden mit uns und fühlen uns immer besser.
Das Wort Frieden, ja, das passt ja letztendlich zu der Zeit, wo wir das jetzt aufzeichnen, zu Weihnachten dazu.
Ja, das ja, stimmt.
Und im Frieden mit sich selbst sein, das ist schon ein großes Wort. Weil
das
sonst das Gegenteil davon heißt dann im Widerstand mit sich selbst sein, dass man Anteile von sich nicht akzeptiert.
Das stimmt. Und da mache ich das Bild jetzt mal ganz groß.
Ja.
Ich bin überzeugt davon, wenn die Menschheit in Frieden mit sich selbst wäre, dann würden wir keine Kriege haben. Das heißt, wenn jeder selbst an seiner Heilung arbeiten würde, dann wäre die Welt ein viel friedlicherer Ort.
Ja. Ja, das fängt im ganz Kleinen an, nicht? Ich denke
ja.
mir auch dann.
Ja.
Aber ja, das ist alles ein Prozess, wenn man es mal so sagen. Genauso wie wenn man sich mit sich selber befasst, ist es ein Prozess. Und genau wie du das sagst, letztendlich, ein Ziel ist schon im Frieden mit sich und mit der Umgebung zu sein.
Genau, und im Frieden mit sich zu sein bedeutet für mich auch, dass man eben im Hier und Jetzt verankert ist und nicht im Gestern oder in der Vergangenheit festhängt oder beziehungsweise die Gegenwart stark beeinflusst wird von der Vergangenheit und dass man genauso wenig seine Zeit gedanklich überwiegend in der Zukunft verbringt.
Ja, und letztendlich auch, dann ist die Frage auch, weil letztendlich solche Dinge wie Krieg, die entstehen ja daraus, dass einer meint, er bräuchte mehr als ein anderer, also nimmt das dem weg, ganz banal gesagt. Und dann ist ja auch die Frage, was brauche ich wirklich, um zu sein letztendlich? Wie viel brauche ich? Und ich denke, wenn man anstrebt, im Frieden mit sich selbst zu sein, dann entdeckt man, dass man eigentlich sehr wenig für sich selber braucht, um im Frieden zu sein.
Ja, das sehe ich ganz genauso und das spiegelt ja auch zum Beispiel der Buddhismus wieder, ne? Also Mönche, die im Kloster leben und man sieht es den Menschen ja an, dass sie im Frieden mit sich sind. Also die strahlen das ja aus mit jeder Pore sozusagen und die haben ganz wenig. Und jetzt müssen wir ja nicht alle ins Kloster gehen, aber wenn es uns gelingt, einfach uns das immer wieder bewusst zu machen, dass es nicht viel braucht, schon gar nicht materielle Dinge, die machen uns nicht glücklicher. Das sieht man ja. Viele haben Geld ohne Ende, aber ich habe nicht den Eindruck, dass sie glücklich sind.
Ja.
Weil gerade das Streben nach immer mehr und immer mehr, das zeigt ja eigentlich eine zugrunde liegende Bedürftigkeit. Dass es nie ausreicht. Also immer noch was dazukommen muss. Wenn ich das und das erreicht habe oder wenn ich das und das verdient habe, dann bin ich glücklich. Nein, und so wird man unglücklich, meiner Ansicht nach.
Ja. Unser Ausgangspunkt war eigentlich, es ist ein Weg zum Selbst, es ging über Traumata. Und letztendlich beenden wir das bei dem inneren Frieden. Und Themen wie glücklich sein und Ich finde, für mich die Kernbotschaft lautet, dass alles irgendwo miteinander zusammenhängt. Wenn du dich selbst findest, kannst du glücklich sein und du erkennst, wie wenig du brauchst, um glücklich zu sein.
Das ist richtig, genau. Also wenn ich selbst bedürftig bin, dann ist es schwierig, glücklich zu sein, weil ich ja immer vom Außen abhängig bin.
Ja.
Und wenn ich das nicht mehr brauche, dann kann ich glücklich sein. Und ich habe mal einen Vortrag gehört von einem anderen Coach, der hat das auf die Liebe bezogen und der hat gesagt, liebst du deinen Partner oder brauchst du deinen Partner?
Ja,
und
da, natürlich.
Da kommt auch wieder diese Bedürftigkeit raus. Ne, wenn ich mir selbst genug Liebe geschenkt habe und jeden Tag schenke, dann bin ich nicht abhängig und dann kann man eine wundervolle Partnerschaft leben. Aber in dem Moment, wo immer der Partner, wo ich erwarte, dass der jetzt irgendetwas erfüllt, damit ich mich gut fühle, das ist sehr schwierig.
Als Schlusswort kann man vielleicht sagen, Glück kommt nicht von außen, sondern von innen.
Da stimme ich dir voll zu.
Liebe Anja, das war ein sehr schönes Gespräch, so gerade vor Weihnachten. Und vielleicht setzen wir das ein anderes Mal fort zu einem anderen Thema. Und ich danke dir erstmal.
Sehr gerne.